19 Uhr.
Radio 1 vom RBB. Nachrichten.
Mit Christian Findt, guten Abend. Der Weltgipfel für Menschen mit Behinderungen in Berlin geht heute zu Ende. Mehr als 80 Staaten und Organisationen haben in einer Abschlusserklärung mehr zielgerichtete Entwicklungsprojekte in Aussicht gestellt. Künftig sollen demnach mindestens 15% ihrer Projekte die Inklusion fördern. Das teilte das Entwicklungsministerium mit. Anne-Kathrin Mellmann.
15% beträgt auch der Anteil der Menschen auf der Welt, die mit Einschränkungen leben müssen. Insgesamt sind es etwa 1,3 Milliarden Menschen. Von einem echten Durchbruch sprach SPD-Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Ihr Ministerium hat den Gipfel organisiert. 3000 Menschen mit und ohne Behinderungen aus mehr als 100 Ländern haben sich in Berlin 2 Tage lang über eine bessere Teilhabe ausgetauscht. Barrierefreiheit und Inklusion waren die bestimmenden Themen. Das sind auch die Anliegen der UN-Behindertenrechtskonvention. Ihre Umsetzung ist ein Ziel des Gipfeltreffens.
Das Lieferkettengesetz kommt erst ein Jahr später als geplant. Das EU-Parlament hat dafür gestimmt, den Start zu verschieben. Das hatte die EU-Kommission vorgeschlagen. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Das europäische Lieferkettengesetz wurde erst im vergangenen Jahr unter langem Ringen zwischen Parlament und dem Rat der 27 Mitgliedstaaten beschlossen. Nun soll es nicht nur verschoben, sondern womöglich auch inhaltlich geändert und vereinfacht werden. In seiner jetzigen Form nimmt das Gesetz die Unternehmen für Umweltverschmutzungen, Ausbeutung und Kinderarbeit in ihrer gesamten Lieferkette in die Pflicht. Hierzu hat Brüssel weitere Lockerungen vorgeschlagen, die erst in den kommenden Monaten verhandelt werden müssen. Zum Beispiel, dass Firmen die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltvorgaben nur noch bei ihren direkten Zulieferern sicherstellen müssen und ein Nachweis darüber nicht mehr jährlich fällig wird, sondern alle 5 Jahre.
Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg fordert, Clubs und Kultureinrichtungen von der Grundsteuer zu befreien. Durch die Reform fielen Mehrkosten in Höhe von 300.000 Euro an, sagte Bezirksbürgermeisterin Herrmann. Das sei existenzbedrohend. Der CDU-Haushaltsexperte Gorni wirft dem Bezirk vor, er hätte die Nutzungsmöglichkeiten in den Bebauungsplänen ändern müssen. Herrmann weist diese Kritik zurück. Auf Radio 1 sagte sie:
Was unser Bezirk anbelangt, sind wir der Bezirk, der die Clubs und die Kultureinrichtungen mit allen Möglichkeiten, die wir haben, unterstützen. Wir finden Lösungen. Wir haben auf eigenen bezirklichen Liegenschaften Clubstandorte wie das Jam, wie das About Blank, in dem wir heute auch waren, wie die neue Zukunft. Also es gibt keinen anderen Bezirk, der sich stärker engagiert mit allen Möglichkeiten und Instrumenten, die wir haben. Mhm. Die Grundsteuer ist eine Einnahme, die dafür gedacht ist, kommunale Aufgaben zu finanzieren. Berlin geht diese Einnahme an den Finanzsenator. Und es wäre ein leichtes zu sagen, wir erlassen die Grundsteuer.
Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann, auf Radio 1. Das ganze Gespräch können Sie auf radio1.de nachhören. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz fordert, die Ringbahnbrücke in Berlin nach ihrem Abriss nur in abgespeckter Form neu zu bauen. Mindestens eine Fahrspur pro Richtung könne wegfallen, schlägt die Geschäftsführerin des BUND Berlin Jung vor. Das gelte perspektivisch für die gesamte A100 und die AWUS. Annette Kufner.
Der Umweltverband begründet seine Forderung mit der sogenannten Verkehrsverdunstung. In der Wissenschaft sei dieses Prinzip seit Jahrzehnten bekannt. Demnach weichen Menschen nach einer Eingewöhnungszeit auf andere Wege und Verkehrsmittel aus, wenn weniger Straße zur Verfügung steht. An der Ringbahnbrücke sei das gerade live zu beobachten, sagt der BUND. Im Straßennetz drumherum habe sich der Verkehr unterm Strich bereits deutlich reduziert. Gleichzeitig sei es viel billiger, den öffentlichen Nahverkehr auszuweiten, als das Straßennetz in Schuss zu halten. Um etwa mehr Menschen mit der U-Bahn zu transportieren, brauche es zwar mehr Züge und Fahrer, aber keinerlei Ausbauten an der Infrastruktur.
Das waren die Radio 1 Nachrichten. Weitere Meldungen finden Sie auf rbb24.de. Es ist 19.04 Uhr.
Radio 1. Wetter.
Auch die kommende Nacht ist sternenklar. Die Temperaturen gehen dabei auf 5 bis 1 Grad zurück. Morgen ist es dann sonnig bis locker bewölkt. Anfangs ganz vereinzelt nebelig und trocken. Es wird frühlingshaft warm bei Temperaturen von 20 bis 22 Grad. Und auch am Wochenende ist es dann sonnig, aber es wird deutlich kühler.
Verkehr.
Auf Radio 1, A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau zwischen Rangsdorf und dem Schönefelder Kreuz gibt es Stau nach einem Unfall. Aktuell ist da nur die linke Spur frei, da brauchen Sie etwa 10 Minuten mehr. Im Stadtverkehr Berlin dauert es etwas länger auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und dem Spandauer Damm. In Prenzlauer Berg an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wispier Straße und in Stralau auf und rund um die Elsenbrücke. Aktuell ist noch zur S-Bahn, da gibt es Personen im Gleis und zwar auf der Strecke im Bereich Bornholmer Straße. Deshalb kommt es bei den Linien S1, 2, 25, 26, 8 und 85 zu Ausfällen und Zugverspätungen. Und zur Regionalbahn, da gibt es eine Weichenstörung, deshalb kommt es beim RE6 zu Ausfällen und Verspätungen. Da wo es geht, wünscht Ihnen Radio 1 gute Fahrt.
Radio 1, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin mit Sophia Wetzke.
Donnerstagabend im Studio 1, das ist der Ort, an dem Sie unter der Woche jeden Abend Live-Musik und Live-Kultur aus Berlin sehen und hören können. Wir machen hier Radio mit Publikum, auch heute wieder herzlich willkommen an Sie hier auf den Plätzen. Sie sind ja so in Weinlaune, wie ich sehe, zum Wohl, ja, zum Prösterchen, wenn Sie auch mal dabei sein wollen. Das kostet nichts, nur eine Anmeldung auf unserer Website radio1.de. Was haben wir heute vor? Sehr viel Schönes. Ein Autorenduo wird uns hier heute besuchen, das sich der ostdeutschen Geschichte und Identität mit Hilfe von Popkultur nähert. Die beiden haben dabei wahrscheinlich auch eine Menge über sich selbst gelernt, denn sie kommen beide aus Ostfamilien, waren zur Wende selbst aber noch Kinder. Dann besucht uns die tolle Franziska Hartmann, bekannte Schauspielerin aus dem Tatort und aus der Krimi-Reihe Katharina Tempel. Morgen Abend ist sie auf Arte zu sehen. Und gleich haben wir musikalischen Besuch, und zwar aus Österreich. Gestern hat sie schon eine Show gespielt hier in Berlin. Gleich ist sie bei mir auf der Couch und wird auch mit Band live spielen. Nur für uns kommt gleich Pippa. Und damit herzlich willkommen in den nächsten 2 Stunden.
You held the knife, took a bite, time to hide.
aus Berlin, Irgendwo Purple Moon auf Radio 1, live aus dem Studio 1. Die Live-Musik des heutigen Abends kommt von einer Künstlerin, die, ich glaube, zwei Herzen in ihrer Brust trägt. Da ist zum einen die Musik, ihre Musik, da ist zum anderen die Schauspielerei. Sie steht auf Theaterbühnen, sie ist in Filmen und Serien zu sehen, sie ist Hörspielsprecherin. Und jetzt erschien letzten Freitag ihr neues Album. Träume auf Zement heißt es. Wir werden darüber sprechen, ob das wirklich zwei Herzen sind oder ob diese beiden Künste für sie doch eher eine große Welt bedeuten. Bei mir ist aus Wien die Musikerin Pippa. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank. Dankeschön.
Was kam denn bei dir zuerst? War es erst die Musik oder erst die Schauspielerei oder lief das beides immer schon parallel?
Also in gewisser Weise lief es parallel, weil ich war in einer Musikschule und habe mich schon relativ früh mit Musik beschäftigt, aber eher in so einem klassischen Kontext. Mhm. Und ich habe damals Geige gespielt und ich war relativ faul und habe einfach nicht viel geübt und habe einfach in der Schule nicht so gut mitgekommen und habe da ziemlich früh schon so Blockaden aufgebaut, was die Musik betrifft, und so Glaubenssätze manifestiert, wie ich bin da nicht gut genug dafür, ich kann das nicht, und habe dann meine zweite Liebe, das Theater, für mich irgendwie erobert und habe das auch lang gemacht und habe eigentlich nur noch für mich so angefangen, so Songs zu schreiben, aber eben weil diese Glaubenssätze sehr stark manifestiert waren.
Wie bist du da rausgekommen?
Es war damals die Begegnung mit meinem damaligen Freund, der auch Musiker ist und der das alles von der Pike auf gelernt hat und der mich ermutigt hat, eigentlich genau, dass das auch eine Qualität sein kann, dass man eben so einen ganz puren Zugang hat. Und so hat's angefangen mit seiner Unterstützung und Hilfe auch, die ersten Songs zu releasen. Und mittlerweile sind 4 Alben da und 2 EPs.
Wahnsinn.
Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe echt in relativ kurzer Zeit, dann war ich sehr getrieben und habe sehr viel Musik geschrieben.
Ja, das ist dein 4. Album in wenigen Jahren. Das ist ja ein wahnsinniger Output. Wo kommt das alles her? Ist das aufgestaut aus den Jahren davor? Ich weiß es nicht.
Also ich habe schon immer Songs geschrieben, eben aber nur für die Schublade oder für mich. Aber ich habe einfach so mittlerweile so einen Rhythmus in mir, also einen Rhythmus entwickelt, dass ich einfach das Songschreiben in mein Leben so integriert habe, dass sich das auch wie ein Beruf anfühlt. Also ich mache das einfach auch regelmäßig und da entsteht einfach sehr, sehr viel. Vieles auch, was da nicht rauskommt. Aber ja, ich irgendwie bis jetzt, Gott sei Dank, gehen mir die Ideen nicht aus.
Schauen Gott sei Dank für uns. Fließt dann die Schauspielerei oder das Filmische in deine Songs ein oder umgekehrt?
Ich glaube schon, weil ich einfach mich am Theater viel mit Sprache beschäftige und so Texte nochmal ganz anders analysiere. Und deswegen, ich komme ja auch sehr stark vom Texten. Ist es für mich wahrscheinlich eine vertraute Welt, so mit Sprache zu arbeiten. Und auch natürlich für Live-Konzerte hilft das schon, sich auf einer Bühne wohlzufühlen. Mhm. Und auch so in Musikvideos habe ich gerne so diese Rolle der Regisseurin dann. Also es fließt so alles, was am Theater unterschiedliche Berufe sind, fließt dann so in mein Projekt. Und ich kann das alles selbst gestalten. Und das ist sehr schön.
In einem Insta-Post zum neuen Album schreibst du, das Wichtigste ist, selbst schätzen zu lernen, was man kreiert hat. Trotzdem ist es mir genauso wichtig, euch damit zu erreichen. Ich habe mich gefragt, wie wichtig ist dir das Feedback und der Austausch mit denen, die deine Songs dann hören?
Unglaublich wichtig, und es ist auch ein sehr, sehr verletzlicher Zustand, aber das ist auch was ich lernen möchte, dass man dann nicht hört. Es ist ja oft so, dass man ganz viel Gutes hört und dann kommt eine Kritik und das ist das, was bleibt. Und das ist ein guter Prozess zu lernen, eben das Schöne zu sehen und das gute Feedback. Und natürlich, wenn nach dem Konzert jemand zu mir kommt und sagt, ja, meine Texte geben ihr sehr viel und die haben eine Tiefe und bedeuten ihr was, das ist das schönste Kompliment und zählt wirklich auch mehr als irgendwelche Zahlen auf Spotify.
Lass uns über Träume auf Zement sprechen. Das ist die neue Platte. Gibt es ein großes Thema, das sich hier durchzieht?
Ich würde sagen, das große Thema sind Kontraste. Das ist so die Überschrift, die ich mir selbst gegeben habe oder die Klammer, für die ich geschrieben habe. Traum, Zement, Traumrealität stelle ich gegenüber. Und ich habe eben auch versucht, musikalisch und auch inhaltlich so die Kontraste da reinzubringen und auszuloten.
In einem Song singst du, ich will nichts tun, ich will mich ausruhen. Ich habe mich damit sehr gesehen gefühlt. Ich verstehe das schon als so eine Ansage an eine Welt, in der man immer leisten und immer in Bewegung sein muss, oder?
Soll es auch sein. Also ich habe den Song zuerst nur für mich geschrieben, als Erinnerung, weil ich eben sehr getrieben bin. Und das ist zwar schön, hat aber auch eine Schattenseite. Ne? Man kommt sehr schnell so in einen starken Erschöpfungszustand. Und dann habe ich gemerkt, nein, es ist eigentlich fast politisch, ne? So ein bisschen gegen die Leistungsgesellschaft. Und es ist wichtig. Also alle Menschen um mich herum klagen regelmäßig, sie sind so ausgebrannt, es ist alles zu viel. Und ich glaube, wir müssen uns alle mehr ausruhen einfach.
Du hast, Amen.
Dankeschön.
Du hast in einem anderen Interview gesagt, mein Ideal ist Kindersprache. Ich konnte den Artikel leider nicht lesen, weil der hinter der Paywall war. Was meinst du damit?
Es ist ein älteres Album, aber es gilt für mich in gewisser Weise immer noch. Damit meine ich eine einfache Sprache im Sinne von, ich bin sehr verkopft, ich kann sehr verkopft sein und die Challenge für mich ist, ich schreibe zuerst alles auf, was ich erzählen will und dann versuche ich das immer mehr zu verdichten und immer einfacher zu werden, dass jedes Wort genau das aussagt, was es soll. Und ich finde, Kinder haben auch die Gabe, Dinge so auf den Punkt zu bringen und eben nicht, das ist nicht kindisch oder so, sondern es ist oft wahnsinnig poetisch und einfach wahr.
Gestern Abend habt ihr in Berlin gespielt. Wie war's? Wie lief's?
Ja, aufregend. Das war halt gestern so ein Tag. Wir sind um 6 Uhr aus Wien losgefahren mit dem Zug.
Krass, ja.
Und also früh aufgestanden. Man schläft dann doch nicht im Zug, weil man nervös ist und aufgeregt und so. Und dann direkt vom Bahnhof zur Location. Und erstes Konzert überhaupt außerhalb von Österreich. Also wir waren noch nie in Deutschland.
Okay.
Und dann gleich Berlin und so. Und es war eine tolle Erfahrung. Es war so ein erschöpfter Zustand, aber irgendwie gut. Und jetzt ist das Eis gebrochen. Und jetzt hoffe ich, dass wir noch viele Konzerte hier spielen, die ausgeschlafen sind.
Dann ist das heute ja dein zweites Konzert in Deutschland.
So gesehen,
wir fühlen
ja
uns geehrt. Du hast deine Band dabei. Wer steht denn gleich mit dir auf der Bühne?
Also am Schlagzeug ist der Michael Lind. Am Bass, der ist heute der Thomas Genser bei uns. Der, ich will gar nicht sagen Substitut, der gehört mittlerweile auch schon zur Band. Ist sein drittes Konzert mit uns. Und der Moritz Christmann an der Gitarre und am Keyboard, mit dem ich auch gemeinsam die Songs schreibe. Also er produziert das.
Und Träume auf Zement gibt es, du hast sie mitgebracht. Auf Platte, auf Vinyl. Schon ja auch eine bewusste Entscheidung als Künstlerin
Absolut.
Zu sagen, ich lasse die pressen, oder?
Ja, also wir haben uns überlegt, was machen wir, weil ich mag gern was in der Hand haben, also nicht nur Streaming. Und CDs oder Vinyl und natürlich ist es einfacher, CDs zu machen, aber ich liebe einfach Vinyl und bis jetzt sind alle Alben von mir auf Vinyl erschienen. Und ich finde, es ist einfach auch so ein schönes Ding, oder? Selbst wenn man keinen Plattenspieler hat, kann man sich an die Wand hängen.
An die Wand hängen. Träume auf Zement heißt das neue Album der Österreicherin Pippa. Daraus spielt sie heute live für uns in dieser und in der nächsten Stunde hier im Studio 1. Die Bühne gehört gleich euch. Wir spielen einen Song, damit ihr euch bereit machen könnt. Und zwar bei euch aus dem Studio Pippa mit Wireless. Und dann sehen wir euch gleich auf der Bühne.
Freue mich.
Danke dir.
Danke dir.
Wireless life, wireless copy and paste. Nimm meine Zeit, nimm meine, du bist so spät. Für diesen Tag, für diese Challenge, die hat leider in sich, leider ist sie ziemlich tough. Aber du kannst dich ja hinten anstellen, wenn du magst. Oder du kannst auch einfach nur einfach zuschauen, wie ich's mach.
Wireless. Mir war es gar nicht klar, dass das heute eine kleine Premiere ist für die Wienerin Pippa und ihre Band. Gestern Abend haben sie ihr allererstes Konzert außerhalb von Österreich hier in Berlin gespielt. Dann ist das heute bei uns ja das zweite Konzert in Deutschland ever. Ich wünsche mir, dass wir einen guten Eindruck bei Ihnen hinterlassen. Deshalb bitte einen großen Applaus für Pippa. Vielen Dank. Reisen, das vielleicht nicht immer einen Ortswechsel braucht. Manchmal reicht es auch, in sich selbst zu graben und verschüttete Anteile von einem selbst zu entdecken und um die Perspektive zu erweitern. Um das geht es auch in dem Album Träume auf Zement. Und jetzt spielen wir ein Lied, das heißt Leicht gesagt. Und da geht es um diesen einen Satz, leicht gesagt. Nein, es geht um diese Floskeln, die sich so schnell sagen. Alles so, alles wird gut oder kränk dich nicht oder dabei sein ist alles. All dieses Floskeln, die sich so leicht sagen, aber eben schwer leben lassen.
Drüber nach, es ist leicht gesagt, aber darüber nachzudenken ist gar nicht so leicht. Altlasten hinter sich lassen scheint nicht gewagt, aber du wirst beim kleinsten Versuch schon verzagt. Meine Gewohnheiten haben mich leider fest im Griff. Hab sie auf seltsame Weise ganz lieb gewonnen. Leicht gesagt, das ist alles leicht gesagt. Aber am Ende ändert sich nichts. Red dir nichts ein. Dir treu, dann wirst du später nichts bereuen. Das ist leicht gesagt, lass die anderen reden, ist leicht gesagt, nicht mitzureden, gar nicht so leicht. Beim Loslassen von allem, was mich jahrelang plagt, hab ich in letzter Zeit kläglich versagt. Meine Gewohnheiten haben mich leider fest im Griff. Hab sie auf seltsame Weise ganz lieb gewonnen. Geht noch was, ist leicht gesagt, noch mehr zu geben, gar nicht so leicht.
Auf Radio 1. In der zweiten Stunde hören wir euch nochmal. Danke euch bis hier. Bis später.
If I've lost it, why go searching? Maintain a sense of purpose. It's a hell of a life, I don't deserve it. But I accept it. Life for nine's like the message. Wrote out a letter and addressed it. Did you get it?
Yeah.
It's late, June, and I'm walking to you. It's late, June. And I'm walking to you, it's late 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 June.
Ein Buch, das die gesamte Geschichte der DDR umfasst? Das von Schicksalen erzählt, von Träumen und Idealen? Das muss gebührend gefeiert werden. Radio 1 präsentiert Christoph Hein, das Narrenschiff, die große Romanerkundung. Mit Christoph Hein, dem Soziologen Steffen Mau, Autor des Buches Ungleich vereint und dem preisgekrönten Schauspieler Albrecht Schuch als Leser. Christoph Hein, das Narrenschiff, die große Romanerkundung. Am 5. Mai im Haus des Rundfunks. Moderiert von Marion Brasch. Christoph Hein, das Narrenschiff. Für alle, die wissen, mit der Lesebrille sieht man die Vergangenheit schärfer. Und natürlich nur für Erwachsene.
Lazy.
stop.
Auf Radio 1 Lazy und wir sind live aus dem Studio 1 und mir gegenüber sitzt eine Schauspielerin, die ihr Fernsehdebüt in der deutschen Krimireihe hatte. Franziska Hartmann stand 2007 das erste Mal für den Tatort vor der Kamera. Seitdem hat sie in etlichen Film- und TV-Produktionen mitgespielt und wurde dafür immer wieder ausgezeichnet mit dem Deutschen Schauspielpreis, mit dem Grimme-Preis, mit dem Deutschen Fernsehpreis, mit der Goldenen Kamera und zwar für ihre herausragenden schauspielerischen Leistungen. Seit 2022 spielt sie die Kommissarin Katharina Tempel in der gleichnamigen ZDF- und Arte-Produktion. Morgen Abend ist sie mit einem neuen Fall als Katharina Tempel auf Arte zu sehen. Wir sprechen jetzt über das Genre Krimi, wir sprechen aber auch über das Schauspielbusiness, über das Leben als Mutter im Schauspielbusiness. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Guten Abend, Franziska Hartmann.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Wenn man sich deine Filmografie so anschaut, dann ist der Krimi ja schon so ein sich durchziehendes Thema. Ja, also diverse Tatorte, Polizeiruf, Helen Dorn, jetzt eben Katharina Tempel. Ich weiß, dass du auch in anderen Genres arbeitest, aber der Krimi gehört ja zu deiner Arbeit fest dazu offenbar, oder?
Naja, ich glaube, der Krimi gehört einfach zum deutschen Fernsehen fest dazu. Man kommt kaum umhin, Krimi zu drehen, wenn man dreht. Aber ich muss sagen, ich bin auch voll dankbar und glücklich, dass ich eben auch ganz, ganz viele andere Sachen gemacht habe. Und jetzt gerade zum Beispiel dieser Katharina Tempel, diese Reihe, wo morgen der dritte Film läuft, der ist zwar auch Krimi, ja, aber der ist auch ganz doll Drama und dieses Mal auch Thriller. Und da geht der private Strang, er hat eigentlich noch mehr Gewichtung als der Krimi-Strang.
Du hast es gerade so schön gesagt, das deutsche Fernsehen ist ja voll von Krimi-Formaten. Was macht für dich eins aus, das herausragend ist?
Was ausmacht, was unsere Reihe herausragend macht oder was meinst du?
Einen guten Krimi, einen herausragenden Krimi. Wo würdest du sagen, das ist das, was ich brauche, was es besonders macht?
Also im Moment komme ich nicht so viel zum Fernsehen, weil ich zwei kleine Kinder habe. Deswegen, ich würde mich jetzt nicht zum Krimi-Spezialistin küren. Aber also was mir zum Beispiel an unserem Krimi sehr gut gefällt, ist eben, dass das verschwimmt. Also mich persönlich interessiert es nicht nur so diese Krimi-Handlung und wer war es wohl, sondern die Psychologie der Figuren. Und ich finde es total schön, wenn man mal wie bei uns tief eintauchen kann in die Psyche der Kommissarin und dass das eben nicht nur auf einem wo waren sie letzte Nacht Niveau bleibt mit einem bisschen Background, sondern wirklich ins Leben dieser Kommissarin eindringt.
Wer ist denn die Kommissarin? Was ist das für eine Person?
Ich wollte gerade sagen, das bin ich.
Ach so.
Also Katharina Tempel ist eine, wie ich finde, sehr sympathische, teamfähig, so wie ich eben. Nein, also, sie ist ja teamfähig und schlau und schnell und liebt ihren Beruf und ist da mit Feuer und Flamme dabei und hat gleichzeitig ein sehr erfüllendes Privatleben, das aber so seine Tücken birgt, seine Abgründe. Sie lebt nämlich in einer toxischen Beziehung und wird von ihrem Mann geschlagen.
Das meinst du mit dem auch mal in die Psyche der Figur abtauchen? Ich verstehe, ja.
Ja, also jetzt zum Beispiel in diesem Fall morgen, der übrigens sehr empfehlenswert ist, also wenn Sie morgen um 20.15 Uhr noch nichts vorhaben, da verschwimmt quasi die beiden Ebenen von Krimi-Strang und privater Ebene komplett, denn Katharina Tempel verdächtigt mit Grund ihren Ehemann in die Gewaltverbrechen dort beteiligt zu sein. Und ermittelt dann gegen ihn erstmal, ohne seinen Namen zu erwähnen, aber sie kommt nicht umhin, ihn dann auch tatsächlich richtig offiziell verdächtigen zu müssen. Und da eben ist man wahnsinnig mit der Psyche der Kommissarin beschäftigt, weil ich meine, das ist ja, oh Gott, das ist ja das eines der schlimmsten Dinge, wenn man sich vorstellt, dass der eigene Mann gemordet und vergewaltigt hat.
Ja. Ich habe das eingangs gesagt, du hast viele Preise bekommen für deine Arbeit. Also immer wieder Glückwunsch, das finde ich ganz großartig. Den letzten erst wieder letztes Jahr. Was bedeuten dir diese Auszeichnungen?
Ich freue mich da natürlich wahnsinnig drüber, gerade wenn das wie letztes Jahr für einen Film ist, der mir sehr am Herzen liegt. Das war Monster im Kopf von Christina Ebelt, den ich auch sehr empfehlen kann, wenn ihr mal drüber stolpert. Da bin ich hochschwanger im Gefängnis, weil ich will gar nicht verraten, welche Gewalttat ich begangen habe. Ich habe eine extreme Gewalttat begangen. Und dann ist es doppelt schön sozusagen. Also ich freue mich natürlich ausgezeichnet zu werden, aber ich freue mich auch, dass dieser Film Aufmerksamkeit bekommt und wir da für unsere Arbeit irgendwie...
Das stimmt total. Natürlich, der Film bekommt ja dann auch Aufmerksamkeit und das ist ja genauso.
Im besten Fall gucken ihn dann noch mehr Leute.
Ja.
Genau, ich freue mich total und es ist eine schöne Wertschätzung, aber noch mehr freue ich mich über tolle Rollen und Aufgaben, weil so Preise, das ist schön, aber das verfliegt natürlich
auch. Ich wollte das gerade fragen, sind Preise wichtig für so ein Standing im Schauspielbusiness?
Also von außen vielleicht, aber von innen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nie den direkten Zusammenhang bemerkt, da habe ich Preise gekriegt, jetzt läuft's wie Bolle, sondern das ist irgendwie, finde ich, nicht unbedingt kongruent.
Sehr interessante Einblicke hier von dir in die Schauspielwelt. Wir sprechen mit Franziska Hartmann. Morgen Abend ist sie als Katharina Tempel zur Primetime auf Arte zu sehen. Und wir reden gleich noch ein bisschen weiter nach Musik von Michael Kiwanuka.
This time, yeah.
Die Schauspielerin Franziska Hartmann ist bei uns. Sie ist morgen zum Beispiel 20.15 Uhr als Katharina Tempel auf Arte zu sehen. Sie hat zwei Kinder. Ich sag das so herausgestellt, weil ich habe einen kleinen Beitrag mit dir entdeckt, und zwar von den Kollegen von NDR Kultur. Das ist so ein kleines, ja, so ein kleines Doku-Video. Und da sprichst du sehr offen und sehr kritisch darüber, dass Kinder haben und gleichzeitig drehen und spielen für Frauen in den bestehenden Strukturen nicht so einfach ist. Welche Erfahrung hast du persönlich gemacht?
Also dieser kleine NDR-Beitrag ist ein Ausschnitt aus einer Art Dokumentation, die heißt Mütter. Auch sehr empfehlenswert. Vielleicht ist er noch.
Du, wir sammeln die ganzen Empfehlungen, wir schreiben Liste. Das ist super.
Also vielleicht ist er noch in der Mediathek. Und da ging es eben um Künstlerinnen mit Kindern und deren Erfahrungen. Und genau, im Zuge dessen haben die mich begleitet am Set und am Theater. Und genau, ich habe so ein bisschen Einblick gegeben und erzählt. Ich konnte es immer gut vereinbaren, aber ich habe auch einfach total Glück. Ich kenne ganz, ganz viele andere Geschichten. Und ich kenne auch von mir Geschichten, dass ich irgendwie eine Rolle schon hatte und dann erzählt habe, dass ich schwanger bin, und dann zack, war die Rolle wieder weg.
Ja, aber wir lachen jetzt so, ja, aber das ist ja krass.
Ja, ich lache ja auch, aber damals nicht, fand ich ziemlich asozial, muss ich sagen. Ja. Weil es wäre schon inhaltlich möglich gewesen, das sag jetzt nicht nur ich. Aber es muss eben gewollt sein, und das ist oft noch nicht so gewollt. Und ich glaube, das ist auch oft einfach, es gibt einfach nicht so oft. Also ich habe auch kurz nachdem, ich hatte schwanger gedreht bis zur 20. Woche, das konnte man noch verstecken, war auch überhaupt kein Problem. Man darf dann nur 8,5 Stunden am Tag drehen. Das ist natürlich nervig für eine Produktion, gar keine Frage. Aber es ist möglich, also wenn man nicht gerade 5 Tage am Stück dreht in der Woche, das gilt im Schnitt, dann ist es ja wirklich okay, machbar. Und da hatte mich kurz danach auch eine Produzentin gefragt, ach so, schwanger gedreht. Ich dachte, da darf man nur wie ein Kind, also so 4,5 Stunden am Tag arbeiten. Also ich glaube, es gibt einfach nicht so viele Berührungen damit. Und das finde ich total schade, weil ich zum Beispiel bin wahnsinnig gerne schwanger und fit und energiegeladen und finde das total nervig, dass ich nicht selber entscheiden kann, ob ich dann arbeite
oder
nicht.
Das ist es ja, dieses Selbstentscheiden. Du berichtest in dem Film auch, dass Kolleginnen von dir sich gegen Kinder entscheiden, obwohl sie gern möchten, weil sie Angst haben, dass sie keine Angebote mehr bekommen?
Also mindestens hadern und das stark mit in deren Entscheidungsfindung eingeflossen ist. Das habe ich durchaus erlebt. Und vor allen Dingen eben oft, dass es verheimlicht wird. Also nicht nur von Schauspielerinnen, die dann nicht zum roten Teppich oder zum Filmfest gehen oder mit anderen Gründen das Casting absagen, sondern auch im Team von einem Film. Also ich habe wirklich schon erstaunlich viele Frauen dort erlebt, die schwanger waren, aber das durfte keiner wissen, weil dann kommt dieses blöde 8,5 Stunden. Also für uns blöd, wenn wir nicht fest angestellt sind, hat natürlich auch für andere Leute ganz viele Vorteile, aber wenn wir selber entscheiden müssen oder wollen, arbeiten wir jetzt schwanger oder haben wir keinen Job, dann ist es natürlich total ätzend, dass man das verheimlichen muss, um den Job zu behalten.
Was müsste sich ändern in der Branche, damit Frauen Kinder bekommen können, ohne Angst zu haben, dass sie arbeitslos werden?
Also in vielen Berufen ist es, glaube ich, denkbar, dass man sich das zum Beispiel teilt. Also wenn eine Garderobiere beim Film schwanger ist, dann wird das bestimmt irgendwann so sein, dass die sich dann mit wem anders den Job teilt sozusagen. Und ja, genau, schwanger drehen fände ich super, wenn es öfter ermöglicht werden würde, zumal ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass man nicht besonders oft schwangere Frauen im Fernsehen sieht, obwohl die Welt voll davon ist.
Das finde ich auch. Du hast total recht. Habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, ne? Man könnte es doch einfach reinschreiben, oder? Dann ist die Person
eben. Ja. Und sie muss ja gar nicht unbedingt, wie jetzt in Monster im Kopf, da bin ich, wie gesagt, hochschwanger. Und dann spielt es natürlich eine Riesenrolle, wenn ich dann hochschwanger im Gefängnis bin. Aber man kann ja auch einfach als Journalistin schwanger sein oder so, ne? Und es muss jetzt ja auch nicht immer total ausgebaut sein, sondern es gehört halt irgendwie zum Leben dazu. Und ich finde es schade, dass da so eine Berührungsangst herrscht.
Ja, ich stimme total zu. Lass uns noch einmal zurück zu Katharina Tempel kommen. Morgen Abend, neuer Fall. Dritter Film sozusagen. Du hast uns gerade schon so ein bisschen erzählt, worum es in dem Fall geht. Gib uns trotzdem noch mal vielleicht so einen kleinen Haken. Warum sollten wir uns das morgen anschauen?
Das hat nicht gereicht. Also ich würde mir den Film anschauen, wenn ich das gehört hätte, was ich vorhin erzählt. Also ja, wie gesagt, finde ich besonders schön, dass man so tief einen Blick nehmen kann in die Psyche. Und es ist, glaube ich, dadurch einfach wahnsinnig nervenaufreibend, weil man sich die ganze Zeit fragt, kann es wirklich wahr sein, dass Volker, so heißt man, also der Mann von Katharina Tempel, dieses Verbrechen begangen hat?
Und du singst auch, oder?
Naja, ich singe ein bisschen im sozusagen Abspann oder gegen Ende des Filmes. Okay. Das weiß keiner außer Sie jetzt, die Sie diese Sendung hören. Genau, da singe ich den Soundtrack sozusagen. Sind nur anderthalb Minuten, aber kann man ja noch
ausbauen. Wir werden hinhören, ganz genau. Morgen 20.15 Uhr, Franziska Hartmann als Katharina Tempel auf Arte. Ich danke dir sehr, dass du heute bei uns warst. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es ging ja schon immer, ja, ich leb noch. Lass die Finger vom Dimmer, mach das Licht an. Hab den Schweinehund geweckt, mach was ich kann. Und das Mic ist schon gecheckt, brauch keinen anderen. Der mir meine Wunden leckt, ab zum Jammern. Heut noch keinen Grund entdeckt und ich bleib hier. War nur zwei Sekunden weg auf die 3-4. Komm ich rein wie unbefleckt. Ich schalt auf Schleudergang, denn ehrlich gesagt ist heute für einen Neuanfang ein herrlicher Tag. Seh die Zeit nicht mehr ganz so scharf wie früher. Doch die Weitsicht bedankt sich da nicht für. Schreib einen Rap-Song und vergolde den Reim. Bleib in Bestform und schrei, es sollte so sein. Sing du a Didi Dam wie Uncle Luke. Dem Boomer Bap geht's wieder, danke gut. Ich hatte Rückenwind bis hier, einen vollen Magen, nur ein paar Mücken am Visier. Hab nur mal in Flügel, statt in Brücken investiert und zu allem Übel. Außer Glück nicht viel riskiert und hab eigentlich nicht mal die Zeit gerafft. Murmel 72, Fahrenheit im Schlaf. Bleib hart am Chillen und spare meine Kraft. Schreib Bars, die killen mit wahrer Leidenschaft. Denn Gehader zerstört die meisten Pläne. Wenn ich aber die Wörter weise wähle und noch mehr unerhörten Scheiß erzähle, wär das für Körper, Geist und Seele. Nur eins noch, das Leben ist kein Kalenderspruch. Und falls doch, was geht denn ab, ich kenn genug. Tanze Breakdance mit dem Wankelmut und frag, wie geht es dem Gedanken gut?
Das geht mir gut.
Ja, da fehlt etwas.
Tatsächlich, da fehlt etwas.
Natürlich fehlt etwas.
Radio 1, live aus dem Bikini Berlin.
Is it free?
Features sind das Is This How You Feel? Und bis zu den Nachrichten um 20 Uhr hören wir noch ein 070 Shake mit Elephant.
Forget about it. Last night got really rotten. I think we should talk about it. I can be your elephant. I remember everything. I'll be your hell or heaven sent. My under your spell again.
Radio 1 ist beruhigt, denn jetzt ist alles gut. Die Ausstellung mit 50 Arbeiten und raumgreifenden Installationen von Käthe Kruse. Noch bis zum 16. Juni. In der Berlinischen Galerie. Mehr Infos auf radio1.de. Seit den 80er Jahren mischt sie die Berliner Kunstszene auf. Und jetzt die Berlinische Galerie.
Schon bei der ersten Probe gefiel uns der gedämpfte, warme Klang, der durch das Pressen des Kissens an das Gesicht bei gleichzeitigem Singen entstand.
Jetzt ist alles gut. Die erste umfassende institutionelle Retrospektive in Berlin. Mit drei Live-Performances von Käthe Kruse höchst selbst. Radio 1. Für alle, die wissen, dass Käthe Kruse keine Puppe ist. Und natürlich nur für Erwachsene.
Es ist 20 Uhr.
Radio 1 vom RBB. Nachrichten.
Mit Christian Schindt, guten Abend. Nach Bekanntwerden der neuen US-Zölle hat Frankreichs Präsident Macron die Unternehmen seines Landes dazu aufgerufen, vorerst nicht mehr in den USA zu investieren. Es sei nicht angemessen, in dieser Situation Milliarden Euro in die US-Wirtschaft zu stecken, betonte Macron. Aus Paris berichtet Karl Rienecker.
Die Entscheidung von Donald Trump sei brutal und ungerechtfertigt, so der französische Präsident. Die Maßnahmen seien von extremer Schwere für die europäische Wirtschaft. Das sagte Macron bei einem Treffen mit Vertretern betroffener Wirtschaftszweige im Élysée-Palast. Macron rief den in den USA vertretenen französischen Unternehmen dazu auf, alle Investitionsprojekte auszusetzen, bis die Ankündigungen von Zollerhöhungen durch US-Präsident Trump geklärt seien.
In Berlin ist heute der Weltgipfel für Menschen mit Behinderungen zu Ende gegangen. Mehr als 80 Staaten und Organisationen haben in einer Abschlusserklärung mehr zielgerichtete Entwicklungsprojekte in Aussicht gestellt. Künftig sollen demnach mindestens 15% ihrer Projekte die Inklusion fördern, teilte das Entwicklungsministerium mit. Ann-Kathrin Mellmann.
15% beträgt auch der Anteil der Menschen auf der Welt, die mit Einschränkungen leben müssen. Insgesamt sind es etwa 1,3 Milliarden Menschen. Von einem echten Durchbruch sprach SPD-Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Ihr Ministerium hat den Gipfel organisiert. 3000 Menschen mit und ohne Behinderungen aus mehr als 100 Ländern haben sich in Berlin 2 Tage lang über eine bessere Teilhabe ausgetauscht. Barrierefreiheit und Inklusion waren die bestimmenden Themen. Das sind auch die Anliegen der UN-Behindertenrechtskonvention. Ihre Umsetzung ist ein Ziel des Gipfeltreffens.
Das Lieferkettengesetz kommt erst ein Jahr später als geplant. Das EU-Parlament hat dafür gestimmt, den Start zu verschieben. Das hatte die EU-Kommission vorgeschlagen. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Das europäische Lieferkettengesetz wurde erst im vergangenen Jahr unter langem Ringen zwischen Parlament und dem Rat der 27 Mitgliedstaaten beschlossen. Nun soll es nicht nur verschoben, sondern womöglich auch inhaltlich geändert und vereinfacht werden. In seiner jetzigen Form nimmt das Gesetz die Unternehmen für Umweltverschmutzungen, Ausbeutung und Kinderarbeit in ihrer gesamten Lieferkette in die Pflicht. Hierzu hat Brüssel weitere Lockerungen vorgeschlagen, die erst in den kommenden Monaten verhandelt werden müssen. Zum Beispiel, dass Firmen die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltvorgaben nur noch bei ihren direkten Zulieferern sicherstellen müssen und ein Nachweis darüber nicht mehr jährlich fällig wird, sondern alle 5 Jahre.
Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg fordert, Clubs und Kultureinrichtungen von der Grundsteuer zu befreien. Durch die Reform fielen Mehrkosten in Höhe von 300.000 Euro an, sagte Bezirksbürgermeisterin Herrmann. Das sei existenzbedrohend. Der CDU-Haushaltsexperte Gorni wirft dem Bezirk vor, er hätte die Nutzungsmöglichkeiten in den Bebauungsplänen ändern müssen. Herrmann weist diese Kritik zurück. Auf Radio 1 sagte sie:
Was unser Bezirk anbelangt, sind wir der Bezirk, der die Clubs und die Kultureinrichtungen mit allen Möglichkeiten, die wir haben, unterstützen. Wir finden Lösungen. Wir haben auf eigenen bezirklichen Liegenschaften Clubstandorte wie das Jam, wie das About Blank, in dem wir heute auch waren, wie die neue Zukunft. Also es gibt keinen anderen Bezirk, der sich stärker engagiert mit allen Möglichkeiten und Instrumenten, die wir haben. Mhm. Die Grundsteuer ist eine Einnahme, die dafür gedacht ist, kommunale Aufgaben zu finanzieren. Berlin geht diese Einnahme an den Finanzsenator und es wäre ein leichtes zu sagen, wir erlassen die Grundsteuer.
Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann, auf Radio 1. Das ganze Gespräch können Sie auf radio1.de nachhören. Das waren die Radio 1 Nachrichten. Weitere Meldungen finden Sie auf rbb24.de. Es ist genau 20.04 Uhr.
Radio 1. Wetter.
Die Nacht ist sternenklar, die Temperaturen gehen zurück auf 5 bis 1 Grad. Morgen ist es dann sonnig bis locker bewölkt. Anfangs kann es noch etwas Nebel geben. Es wird morgen frühlingshaft warm bei Temperaturen von 20 bis 22 Grad. Am Wochenende wird es dann deutlich kühler, aber die Mischung aus Sonne und einigen meist lockeren Wolken, die bleibt.
Verkehr.
Auf Radio 1, Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring. Zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck sind in beiden Richtungen Leute auf der Fahrbahn. A9 Leipzig Richtung Berlin zwischen Belitz-Hallstätten und dem Dreieck Potsdam ist an einer Baustelle bis morgen 6 Uhr nur die linke Spur frei. Und A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Rangsdorf und dem Schönefelder Kreuz gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Aktuell ist noch zur S-Bahn in Berlin. Nach einem Polizeieinsatz im Bereich Bornholmer Straße kommt es bei den Linien S1, 2, 25, 26, S8 und 85 zu Zugausfällen und Verspätungen. Und die Meldung zur Regionalbahn: Wegen einer Weichenstörung kommt es beim RE6 zu Ausfällen und Verspätungen. Radio 1 wünscht Ihnen, da wo es geht, gute Fahrt.
Radio 1 live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Mit Sophia Witzke.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Hallo an mein Publikum. Guten Abend. Und hallo an Sie an den Geräten. Über den Osten, den Osten, was auch immer das sein soll, ist in den letzten Jahren viel geschrieben und viel gesprochen worden. Es sind eine Menge Analysen und Erzählungen im Umlauf, die die Geschichte der Wende, das Erleben von Ostdeutschen, gerne in die eine oder in die andere Schublade stecken. Ein Autorenduo nähert sich der Erfahrung dieses zerbrechenden Systems und dem, was danach kam, über einen super spannenden Zugang, nämlich über Popkultur. Warum Songs, warum Filme, warum Literatur uns helfen können, ein besseres, ein vollständigeres Bild über Ostdeutschland zu bekommen. Das besprechen wir gleich nach von Musik von The Rapture. Live aus dem Studio 1. Meine beiden nächsten Gäste kommen beide aus ostdeutschen Familien. Anna Lux ist Jahrgang 78, Jonas Brückner Jahrgang 89. Sie sind also das, was man ostsozialisiert oder Ostmillennials nennt. Heißt, die DDR als Erwachsene miterlebt haben sie gar nicht mehr. Willkommen im Club übrigens, das ist bei mir auch so. Trotzdem oder gerade deshalb interessieren sie sich so sehr für das ostdeutsche Erleben, für die Folgen des Umsturzes und der sogenannten Wiedervereinigung, dass